Hinterm Horizont geht's weiter, singt Udo Lindenberg in einem seiner Lieder. Hinterm Horizont geht's weiter, aber viele Menschen haben einen sehr begrenzten Horizont. Sie sehen nur ihre kleine Welt, sie denken nur an die nächsten Wochen und Monate. Und wenn sie weiterdenken, dann ist oftmals der Tod die Grenze des eigenen Horizonts. Hinterm Horizont geht's weiter. Jesus erzählt uns eine Geschichte, in der wir einen Blick über den Horizont dieses Lebens hinauswerfen können. Nicht um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um unseren Blick für dieses Leben hier zu schärfen. Ich lese uns aus dem Lukasevangelium aus dem 16. Kapitel ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Jesus macht es uns nicht leicht mit dieser Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Was ist eigentlich die Botschaft hinter dieser Geschichte? Will er uns damit eine Belehrung erteilen über das, was nach dem Tod kommt? Oder ist das nur eine schöne Geschichte zur Unterhaltung? Hat sie die simple Botschaft, reich ist schlecht und arm ist gut und am Ende wird alles umgekehrt? Das ist dann die Moral von der Geschichte? Fragen über Fragen. Aber es sind nicht die Gründe, weshalb Jesus Gleichnisse und Geschichten erzählt. Ihm geht es um mehr. Jesus geht es um Gott und um unser Leben vor und mit Gott. Und so ist das auch hier. Deshalb lohnt es sich, die Geschichte näher anzusehen, die Jesus hier erzählt. 2 Menschen werden uns vorgestellt, wie sie gegensätzlicher nicht sein können. Auf der einen Seite ist einer, der keinen Namen bekommt. Wir erfahren von ihm, dass er reich ist. Nach dieser Eigenschaft wird er benannt, der reiche Mann. Dass er reich ist, zeigen seine Kleider, Purpur und kostbares Leinen. Purpur, das war in der Antike ein Luxusartikel. Gemeint sind Kleider, die mit einer Flüssigkeit bearbeitet und gefärbt werden, die von Purpurschnecken abgesondert wird. Die Farbe war irgendwie so zwischen Rot und Violett. Die Farbe der katholischen Kardinäle. Das war sehr aufwendig und teuer. Nur wenige konnten sich das leisten. Und dann scheint das Leben dieses Mannes eine einzige Party gewesen zu sein. Ihm ging's gut, er konnte feiern, ein Fest jagte das andere, eine Mahlzeit die andere. Solche Partylöwen gibt's ja bis heute, in den Illustrierten glitzern sie uns an. So einer muss der Reiche damals auch gewesen sein. Er hatte so viel, dass er nicht mehr zu arbeiten brauchte. Kurzum, er lebte auf der Sonnenseite des Lebens. Ganz anders der andere Mensch, von dem diese Geschichte berichtet. Er war arm. Er lebt auf der Schattenseite des Lebens. Vor dem Haus des Wohlhabenden auf der Straße fristete er sein Dasein. Offensichtlich obdachlos. Doch nicht nur das, er hatte auch nicht genug zu essen. Er hofft, satt zu werden von den Resten der Partys des Reichen. Es geht ihm dabei nicht um die Reste, die vom Buffet des Festmahls übrig bleiben, sondern um Brotkrumen, mit denen man sich nach den Mahlzeiten die Hände reinigte. Nicht gerade sehr appetitlich. Das war allenfalls noch Nahrung für die Tiere. Aber der Mann hatte so wenig, dass er auf diese Abfälle angewiesen war. Auch gesundheitlich war er angeschlagen. Er hatte Geschwüre, die ihm zu schaffen machten. Und selbst das ist noch nicht alles. Hunde kommen, interessieren sich sicher genauso für die Essensreste und lecken ihm schmerzhaft an den Geschwüren. In dieser Situation musste er leben und hatte dabei stets vor Augen, dass es auch Menschen gab, die es besser hatten. Man kann sich vorstellen, wie bitter es ihn gemacht haben muss, immer wieder die Musik der Partys des Reichen zu hören. Nur eins hat dieser Mann vorzuweisen: Er hat einen Namen, Lazarus, Gott hilf. Das ist nicht nur ein Name, das ist ein Programm. Bei Gott ist meine Hilfe. Aber das ist auch schon alles, was wir in wenigen Worten über das irdische Leben dieser beiden zu hören bekommen. Vieles würde mich noch interessieren. Die Sache lässt einen ja nicht kalt. Warum hat denn der Reiche kein Mitleid mit Lazarus? Und es ist klar, das Herz derer, die die Geschichte hören, schlägt für Lazarus. Er erregt Mitleid. Das nächste, was uns berichtet wird, ist ihr Tod. Der Reiche wird begraben und jeder kann sich ausmalen, was für ein vornehmes Begräbnis das gewesen sein muss. Die ganze High Society der Stadt war da und auch der Leichenschmaus war ein einziger Luxus. Bei Lazarus ist nicht von einem Begräbnis die Rede. Er ist wohl allenfalls verscharrt worden. Aber was gesagt wird, ist viel mehr. Er wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Dagegen sind ein vornehmer Grabstein und eherne Nachrufe nichts. Jetzt wird es erst recht spannend, weil klar wird, ab jetzt dreht sich die Geschichte. Die Worte von den Engeln und von Abrahams Schoß lassen ahnen, jetzt wird's gut. Von Engeln getragen, dann beschützt vom Urvater Abraham, da ist gut sein. Da kann er es sich von den Schmerzen des Lebens, von den Strapazen des Lebens erholen. Und das gönnen wir ihm, der während seiner Lebenszeit nur Entbehrungen erleiden musste. Und der Reiche? Der ist plötzlich ein armer Tropf. Er kommt ins Totenreich. In manchen Bibelübersetzungen, auch in der, aus der ich gelesen habe, wird Hölle beschrieben. Aber gemeint ist Hades, das Totenreich, das man sich damals als eine Art Zwischenstation vorgestellt hat, falls man überhaupt mit einer Weiterexistenz nach dem Tod gerechnet hat. Wichtig ist vor allem der Unterschied: der früher reich war, leidet jetzt Qual. Und in dieser Qual sieht er von Ferne den anderen, Lazarus. Bisher hat er ihn übersehen. Jetzt beachtet er ihn und er wendet sich an Abraham, den er Vater nennt. Er, dem früher das Beste kaum gut genug war, wird auf einmal erstaunlich anspruchslos. Er wäre schon zufrieden, wenn Lazarus zu ihm käme, sein Finger in Wasser tauchen und seine Zunge kühlen würde. Abraham antwortet ihm und redet ihn mit Sohn an. Offensichtlich war auch er einer, der zum Volk Gottes gehörte. Wir würden heute sagen, einer, der getauft und Mitglied der Gemeinde oder Kirche war. Er gehörte dazu, aber nun ist er nicht mehr dabei. Ob wir uns das Totenreich und Abrahams Schoß vorstellen können, spielt keine Rolle. Ebenso wenig, ob wir es für möglich halten, dass der jetzt arme und früher reiche Abraham tatsächlich sehen und mit ihm reden kann. Wichtig ist, zwischen diesen beiden herrscht eine Kluft, die von keiner Seite aus überwunden werden kann. Der vormals Reiche wird nicht nur anspruchslos, er tut auch etwas, was er sein Leben lang nicht getan hat. Er denkt an andere. Er denkt an seine 5 Brüder, die noch leben. Er möchte nicht, dass sie dasselbe Schicksal wie ihn ereilt. Er bittet Abraham, doch den Lazarus aus dem Tod wieder zurück auf die Erde kehren zu lassen. Es gibt ja im Neuen Testament einen Mann namens Lazarus, den Jesus vom Tod auferweckte. Aber der Lazarus in dieser Geschichte kehrt nicht zurück. Abraham lehnt den Wunsch des Reichen ab. Er weist ihn darauf hin, dass das, was er will, ja eigentlich da ist. Menschen, die vor dem warnen, was nach dem Tod kommen kann. Und damit endet die Geschichte. Was macht denn nun den Unterschied? Den Unterschied zwischen dem namenlosen reichen Mann und dem Armen, der Lazarus, Gott hilf, heißt. In der Geschichte wird nichts genannt. Weder der Reiche noch Lazarus wird beurteilt. Wie kommt es dann, dass sich für beide nach dem Tod das Schicksal wendet? Ist das ein Automatismus? Wem es hier auf der Erde gut geht, geht es danach schlecht und umgekehrt? So eine Art ausgleichende Gerechtigkeit? Das meinen manche, aber auch davon wird uns nichts gesagt. Es wird nicht gesagt, dass Reichtum schlecht und Armut gut sei. Andere denken, die Geschichte steht in der Bibel, da muss es ja um Glauben gehen. Und vor allem wissen wir, dass es vor Gott auf Glauben ankommt. Und dann wird vermutet, der Reiche habe nicht an Gott geglaubt, aber Lazarus habe an Gott geglaubt. Das steht aber auch nicht da, obwohl es der Sache schon näher kommt. Wieder andere sagen, es könne ja nicht der Reichtum an sich sein. Das Problem sei, dass der Reiche nicht die Not des anderen gesehen habe. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber so steht's auch nicht da. Das sind eher Gedanken, die sich solche machen, die selber reich sind. Also wir. Denn wir gehören zu diesen Reichen. Selbst Hartz-IV-Empfänger, die sich in der Tafel Lebensmittel holen, gehören im weltweiten Maßstab zu den eher Reichen. Ihnen geht es viel besser als den Menschen, die auf schäddrigen Booten über das Mittelmeer fahren, um dann in den Gewächshäusern Südspaniens bei den Tomaten für uns ihr Leben endgültig aufs Spiel setzen. Es geht Ihnen besser als denen, die von irgendwoher aus irgendwelchen Lagern Bahntickets nach Deutschland ergattern, dass sie für das gelobte Land halten. Aber die sind dann nicht willkommen und landen überdies in einem Frühjahr, das aussieht wie November. Wir gehören zu den Reichen. Verständlich, dass wir uns gegen einen Automatismus aussprechen, denn dann wären die Aussichten für die allermeisten von uns nicht besonders gut. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Gemessen an dem, was Lazarus erleben und erleiden muss, sind wir wohl alle reich. Unter uns muss niemand hungern und von Abfällen leben. Wir haben immer noch nicht die Lösung auf die Frage, was zum grundlegenden Wechsel für beide nach dem Tod führt. Einer Lösung kommen wir vom Ende der Geschichte her näher. Da geht es um die 5 Brüder des reichen Mannes. Ihnen droht dasselbe Schicksal wie dem 6. von ihm, der nicht mehr bei ihnen ist, der reiche Mann. Dieses Schicksal kommt nicht automatisch und nicht, weil sie reich sind. Es kommt dann, wenn sie nicht hören. wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören. Mose und die Propheten stehen hier für Boten, die Gott sendet, um seinen Willen zu verkündigen. Sie stehen zugleich für das Wort der Bibel, hier für das Alte Testament. Zu den Prophetenbüchern zählen für Jesus und seine Zeitgenossen auch die Geschichtsbücher, Josua, Richter, Samuel, Könige. Mose und die Propheten meint daher die 5 Bücher Mose und den größten Teil der anderen Schriften des Alten Testaments. Auf Mose und die Propheten hören heißt daher auf den Willen Gottes hören. Der Wille Gottes ist in der Bibel klar gegeben. Da ist zu hören, es soll bei dir keinen Bedürftigen geben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Auf die Begründung kommt es an, nicht weil der so nett ist, immer lächelt und meine Meinung vertritt, sondern weil der Herr ist und diesen meinen Nächsten genauso geschaffen hat wie mich als sein Ebenbild. Das hat der reiche Mann überhört oder gar nicht erst hören wollen. Den einfachen und klaren Willen Gottes, Gottes Weisung für unser Leben, das hat im Leben des reichen Mannes keine Rolle gespielt. Gottes Weisung, die nur will, dass Leben gelingt. Das Leben vor Gott und das Leben in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Darauf kommt es an, auf das Hören zuallererst. Aber nicht auf das Hören allein, denn möglicherweise war der reiche Mann auch im Gemeindeunterricht gewesen und kannte die 10 Gebote. Es kommt auf das Hören an, aber eben auch, dass es nicht beim Hören bleibt, sondern dass aus dem Horchen ein Gehorchen wird, dass das Gehörte im Leben sich auswirkt und umgesetzt wird. Mit anderen Worten, auf den gelebten Glauben, auf den Glauben, der in der Liebe tätig ist, kommt es an. Nicht sein Reichtum wird dem reichen Mann zum Verhängnis. Er lebte so, als gäbe es gar keinen Gott. Gott spielte in seinem Leben keine Rolle. Er fragte nicht nach dem Willen Gottes. Er dachte nicht daran, dass auch er einmal vor Gott Rechenschaft über sein Leben geben muss. Dass er so gottlos lebte, war nicht nur eine Frage der persönlichen religiösen Meinung. Das war gemeinschaftsschädigend. Ein anderer hatte darunter zu leiden, Lazarus. Er, direkt vor seinem Haus, wurde übersehen und übergangen. Damit sehen wir klarer, was das Versäumnis und die Schuld des reichen Mannes waren. Die Geschichte, die Jesus erzählt, endet nicht glücklich mit einem Happy End. Sie hat eine sehr ernüchternde Botschaft. Es gibt ein zu spät. Das müssten wir doch alle wissen. Der Tod setzt meinem Leben ein Ende. Was ich davor versäume, kann ich nicht einfach danach nachholen. Es geht nicht darum, im Einzelnen auszumalen, was nach der Todesgrenze kommt. Auf jeden Fall aber ist der Tod kein Schlupfloch für das, was wir hier versäumt haben. Die Bibel ist ganz nüchtern. Das Leben hier ist einzigartig. Hier fallen Entscheidungen von bleibender Bedeutung. Jetzt ist diese Zeit. Jetzt ist die Zeit, auf Gott zu hören. Jetzt ist die Zeit, seine Weisung zu Herzen zu nehmen. Jetzt ist die Zeit, die Not des anderen zu sehen und ihm beizustehen. Jetzt ist die Zeit, dem Nächsten meine Liebe spüren zu lassen. Jetzt ist die Zeit. Nicht das Danach ist von Interesse. Nicht Spekulationen über Gottes Welt und das Totenreich. Der Akzent liegt auf dem, was die 5 Brüder jetzt tun können und sollen. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben vom ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit der Liebe Gottes beginnt das Entscheidende. Martin Luther schreibt in einer Predigt zu dieser Geschichte: Wer Gottes Güte fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück. Wer aber Gottes Güte nicht fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück nicht. Damit fängt alles an, dass wir Gottes Güte fühlen, seine Liebe erfahren, auf ihn hören und dann seine Liebe erwidern. So erwidern, dass andere es spüren, der Nächste neben uns. Es ist nicht so, dass eine Liste von Vorschriften aufgestellt wird und ein Christ ist dann der alle Punkte erfüllt. Es geht um das Einfache, um das Elementare, Gottes Wort hören und im Alltag realisieren. Es geht um den Glauben, der in der Liebe tätig ist. Am Beispiel des Lazarus wird uns eindrücklich gezeigt, Glaube ist nicht nur etwas für den Kopf, nicht nur eine Meinung. Zum Glauben gehört die Frage, wie wir miteinander und mit anderen umgehen. Andersherum gesagt, wer auf Gott hört, dem werden die Augen für die Not des Nächsten geöffnet. Für Menschen, die Hunger leiden. Hunger nach Brot, aber auch Hunger nach Liebe, nach Wertschätzung. Kinder und alte Menschen voller Hunger danach, dass jemand Zeit für sie hat. Menschen, die nach Zuwendung, nach Aufmerksamkeit hungern. Die wünschen, dass jemand ihnen zeigt, du bist für mich wichtig. Menschen, die ohne Hoffnung und Orientierung leben und nach Hoffnung hungern. Hunger gibt es sicher bei dem fernen Nächsten in Afrika und den Hungergebieten dieser Welt. Hunger gibt es aber auch in unserer Stadt und in unserer Nachbarschaft. Wir müssten bloß mal die Augen aufmachen oder die Herzen. Für wen erzählt Jesus diese Geschichte? Er erzählt sie für die Verwandten und Nachkommen des Lazarus. Für alle, über deren Leben Lazarus steht, Gott hilf. Für alle, in deren Lebensmitte das steht, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Für alle, die hier im Leben zu kurz kommen, benachteiligt sind und dennoch von Gott her ihre Hilfe erwarten, Gott hilf. Für die Opfer von Krieg und Gewalt, für ausgebeutete und geschändete Frauen, Männer und Kinder, für die, denen ihr Recht vorenthalten wird, für Hungernde und Ausgestoßene jeder Art. Blickt weiter. Euer Recht ist bei Gott. Nicht die Peiniger haben das letzte Wort, nicht die Reichen, deren Herz kalt ist. Gott hat das letzte Wort. Bei ihm ist Hilfe und Trost. Denkt an Lazarus. Gott hilft. Jesus erzählt die Geschichte auch und vor allem für die 5 Brüder des reichen Mannes. Er erzählt sie nicht, weil er den Brüdern und uns die Hölle heiß machen will. Ganz im Gegenteil. Er erzählt sie, damit nicht eintritt, was die Geschichte erzählt. Er erzählt sie, damit die 5 Brüder des reichen Mannes und alle seine Verwandten und Nachkommen, die noch leben und heute hier unter uns sind, auf Mose und die Propheten hören, damit sie Gottes Willen beherzigen. Was zu tun ist, liegt auf der Hand. Dazu ermutigt Jesus, nicht wie die Reichen sollt ihr es machen, sondern die Chance nutzen, die seinen Brüdern noch bleibt. Um vor Gott zu bestehen, bedarf es keiner besonderen Visionen oder Erscheinungen. Das Hören auf Gott, der einfache, bekannte Wille Gottes genügt. Die Geschichte bricht damit ab und der Ball wird weitergegeben. Weitergegeben an die 5 Brüder des reichen Mannes, weiter an jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Amen.